Ich weiß nicht, ob ihr noch das Gesamtthema im Blick habt, das uns hier beschäftigen soll. Es geht um das Geheimnis der Gemeinde. Es geht um das Wesen der Gemeinde. Es geht um den innersten Kern von Gemeinde. Es geht nicht darum, alle möglichen Aufgaben aufzuzählen, die Gemeinde wahrnehmen kann und wahrnehmen sollte, sondern sich auf die Essenz zu beschränken. Was macht das Wesen von Gemeinde aus, soweit man das aus dem Epheserbrief ersehen kann? Und was ich jetzt im Folgenden sagen werde, hat auch mit dem Wesen der Gemeinde zu tun, nämlich die Gemeinde ist eine charismatische Gemeinde. Ich lese Epheser 4, 7 bis 16. Epheser 4, 7 bis 16. Aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Deshalb heißt es, er stieg hinauf zur Höhe und erbeutete Gefangene, er gab den Menschen Geschenke. Wenn er aber hinaufstieg, was bedeutet dies anderes, als dass er auch zur Erde herabstieg? Derselbe, der heraufstieg, ist auch hinaufgestiegen bis zum höchsten Himmel, um das All zu beherrschen. Und er, gemeint ist Christus, gab den einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten, für den Ausbau des Leibes Christi. So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen, hin und her getrieben von jedem Widerstreit der Meinungen, dem Betrug der Menschen ausgeliefert, der Verschlagenheit, die in die Irre führt. Wir wollen uns von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten und in allem wachsen, bis wir ihn erreicht haben. Er, Christus, ist das Haupt, durch ihn wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt in jedem einzelnen Gelenk. Jedes trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und wird in Liebe aufgebaut. Jeder Christ ist charismatisch begabt. Das lehrt Paulus im 1. Korintherbrief. Das lehrt auch der Epheserbrief. Jeder Christ ist charismatisch begabt. Das geht aus Vers 7 hervor. Aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Gnade hat hier die Bedeutung von Gnadengabe, von Charisma. Wir sind ja hier in Wetzlar und auch anderswo in Ansgar eine charismatische Gemeinde. Und es ist wichtig, diesen Begriff immer wieder abzuklopfen. Was bedeutet er, was bedeutet er nicht? Was meint er und was meint er nicht? Das heißt, jeder ist von Gott in besonderer Weise beschenkt und hat etwas zu geben. An dieser Stelle hier im Epheserbrief fehlen Einzelaussagen. Es werden nur einige Gaben genannt, auf die ich gleich noch komme. Eine viel längere und vollständigere Liste finden wir 1. Korinther 12. Ich lese mal, falls das nicht allen so geläufig ist, 1. Korinther 12. Ab Vers 4. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, im dritten im gleichen Geist Glaubenskraft, einem anderen immer noch in dem einen Geist die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen Wunderkräfte, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, wieder einem anderen die Gabe, sie zu deuten. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist, der einem jeden seine besondere Gabe zuteilt, wie er will. So, das ist eine Liste, dann gibt es noch eine zweite Liste in 1. Korinther 12, ab Vers 28. So hat Gott in der Kirche die einen als Apostel eingesetzt, die anderen als Propheten, die dritten als Lehrer. Ferner verlieh er die Kraft, Wunder zu tun, so dann die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten, endlich die verschiedenen Arten von Zungenrede. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle die Kraft, Wunder zu tun, besitzen alle die Gabe, Krankheiten zu heilen, reden alle in Zungen, können alle solches Reden auslegen? Antwort: Nein, wir brauchen einander, das ist die Logik. Strebt aber nach den höheren Gnadengaben. Die Listen, die hier begegnen, sind umfassender als die im Epheserbrief. Im Epheserbrief werden die Wortgaben sehr stark ins Zentrum gerückt. Hier werden auch diakonische Gaben betont. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Die Gemeinde braucht alles, was an Begabung in sie hineingelegt ist. Jede Gabe wird an irgendeiner Stelle benötigt. Auch Römer 12 bietet eine Liste solcher Gnadengaben. Das Interessante ist, und das sage ich jetzt schon mal im Vorgriff auf das Thema nachher für unsere Aussprache, diese Gaben begegnen nirgendwo in einer endgültigen Fassung, in einer abgerundeten Form. So, diese Gaben sind es und andere nicht. Es ist eher so, wenn man sie untereinander schreibt, das kann man einmal zu Hause machen, so in Listen, in welcher Liste kommt welche Gabe vor, da merkt man, wie zufällig die Aufzählung ist. Es ist keine Absicht dahinter, eine vollkommene Deutung zu geben, sondern es ist eher eine Aneinanderreihung von Erfahrungen. Das ist sehr wichtig für das Verständnis von Charismen. Alles kann nämlich zur Geistesgabe werden. Jede Begabung kann zu einer Geistesgabe werden, wenn sie unter die Autorität Jesu gestellt ist. Zum Beispiel die Musikalität kommt hier nicht vor. Ist aber eine wunderbare Geistesgabe, wenn sie vom Geist erfüllt ist und von dem Egoismus befreit. Oder die Gabe der Organisation. Wenn sie fehlt, geht die Gemeinde im Chaos unter. Wenn sie einzig dominiert, geht die Gemeinde in der Geordnetheit unter. Aber sie wird gebraucht, unbedingt, und gerade Menschen, die an der Stelle nicht so begabt sind, wissen diese Gabe sehr, sehr zu schätzen. Oder die künstlerische Gaben anderer Art, zum Beispiel die Gabe malen zu können, ist eine Geistesgabe, wenn sie unter die Autorität Jesu gestellt wird. Oder journalistische Begabung oder Filme machen können, alles das kann eine Geistesgabe werden, wenn es der Selbstverfügung, dem egoistischen Zugriff entrissen wird und in den Dienst der Gemeinde gestellt wird. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Bibel hat einen sehr weiten Begriff von Geistesgaben. Also, jeder Christ ist charismatisch begabt, auch wenn nicht jede Liste alles enthält. Es gibt keinen Christen, der sagen kann, ich habe nichts von Gott mitbekommen. Zweitens, der Geber dieser Gaben ist Jesus Christus. Und zwar der Auferstandene. Es gibt hier ein Zitat aus dem Alten Testament, das der Verfasser des Epheserbriefes auf Jesus bezieht. Er stieg hinab zur Höhe, das bezieht er auf Jesus. Jesus ist auferstanden und erbeutete Gefangene, er gab den Menschen Geschenke, das heißt, er gab ihnen Geistesgaben. Jesus ist der Geber, von ihm kommt die Gabe hervor. Ich würde gerne an dieser Stelle betonen, dass wir auf der einen Seite sagen müssen, dass auch Gemeinden, die dieses Verständnis des Epheserbriefes, des Römerbriefes, des Korintherbriefes nicht haben, die nicht mit Geistesgaben rechnen, dass sie trotzdem zur Bruderschaft gehören. Es gibt Gemeinden, die sagen, die Geistesgaben sind für die erste Zeit und nicht für heute. Sie sind erledigt, sie sind abgetan. Wir haben jetzt die Bibel, wir haben jetzt den Kanon der Heiligen Schriften, das reicht. Geistlich ist es wichtig zu sagen, dass unsere Geschwister Und geistig ist es aber auch nötig zu sagen, sie bleiben hinter dem Neuen Testament zurück. Ich traue mich, das zu sagen. Ich möchte keine Gräben aufreißen. Ich habe das, glaube ich, seit Jahrzehnten bewiesen, dass ich nicht Gräben aufreißen möchte. Aber sie bleiben hinter dem Neuen Testament zurück, weil sie das, was da steht, deutlich steht für die Gegenwart, nicht anerkennen. Paulus hat 1. Korinther 12, wir haben es vorhin gehört, gesagt, Gott hat sie eingesetzt. Er hat sie eingesetzt, das heißt, er hat sie in seinen Leib eingestiftet, damit sie jederzeit ihren Platz haben sollten. Zum Beispiel die Gabe der Prophetie. Sie sollen nicht nur zeitweilig als Luxus empfunden werden, sondern sie sollen jederzeit ihren notwendigen Dienst vollführen. Und wer ein bisschen Erfahrung mit der Gabe der Prophetie hat, der weiß, wie heilsam sie ist, wie hilfreich und dass sie durch nichts ersetzt werden kann, auch nicht durch eine noch so gesalbte und vollmächtige und textnahe Predigt. Also, das ist mir wichtig, auf der einen Seite die Gemeinschaft mit all denen zu betonen, die das ganz anders sehen. Sie sind Geschwister, sie gehören zu Jesus, weil sie an ihn glauben und aus seiner Erlösung leben. Aber sie bleiben hinter dem Neuen Testament zurückführen. Das Neue Testament ist die charismatische Gemeinde, der Normalfall. Nicht ein Luxus, nicht etwas, das einige sich leisten, für das sie sich entschuldigen müssten, das sie verteidigen müssen. Das ist der Normalfall. Gott will es so. Wir können das gerne diskutieren, wenn ihr das anders seht, aber ich sage es mal so als meine Meinung. In der Liste der Gaben, die hier auftauchen, stehen 5 Gemeindeämter voran. Da ist einmal der Dienst des Apostels. Hier heißt es, und er gab den einen das Apostelamt. Darüber kann man nun lange streiten, was hier gemeint ist. Apostel ist eigentlich nur ein formaler Begriff und heißt der Gesandte. Es gab Gemeindeapostel, die nicht diese Bedeutung hatten. Ausgesandte, Abgesandte von Gemeinden. Paulus versteht unter Apostel jemand, der eine Begegnung mit dem auferstandenen Christus hatte und dann missionarisch tätig wurde. Das waren die beiden Bedingungen. Er musste eine Begegnung mit dem auferstandenen Christus haben, so wie er selber eine hatte. Habe ich nicht den Herrn gesehen, sagt 1. Korinther 9. Aber diese Erscheinung des auferstandenen Christus ist nicht eine Privatgeschichte, sondern sie ist für den Dienst bestimmt. Und damit ist zugleich auch eine Offenbarung verbunden. Paulus spricht im Epheserbrief in Kapitel 2, wir haben das vorhin gelesen, ich bin nur nicht drauf eingegangen, haben wir gehört in Kapitel 2 von dem Grund, der gelegt ist durch die Apostel und Propheten. Ich gucke mal schnell die Stelle 2, Epheser 2, 20. Ich lese noch einmal Epheser 2, 20. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Das ist eine auffällige Aussage, dass Menschen zum Fundament der Kirche erklärt werden. Das steht aber im Text. Das heißt, diesen Männern ist etwas offenbart worden, was für die Kirche aller Jahrhunderte grundlegend ist. Sie haben Offenbarung empfangen in einer Weise, die nicht nur privat war, sondern die verbindlich war für die ganze Christenheit. Die Apostel als die Osterzeugen und die Propheten als die, die das ausgelegt und gedeutet haben. Deswegen ist es schwierig zu verstehen, dass dieselben Apostel, die die Grundlage der Kirche bilden, sozusagen im Fundament eingebaut sind, zugleich auch der Gemeinde dienen sollen, aber er schreibt eben beides. Er schreibt, sie sind die Grundlage und sie sind als lebende Figuren noch da und dienen der Gemeinde als Apostel. Also als Offenbarungsträger und als Gemeindegründer. Dann ist die Rede von den Propheten. Ich kann jetzt nicht eben mal in 5 Sätzen etwas über die Prophetie sagen. Das wäre zu vereinfacht. Wir haben darüber ein ganzes Seminar gemacht hier in Wetzlar vor 2 oder 3 Jahren, das kann man sich anhören, ein ganzes Wochenende, nur über Prophetie. Prophetie ist eine sehr kostbare Gabe, sie wird immer wieder verwechselt mit Prognose. Politiker sagen zum Beispiel, ich bin ja zwar kein Prophet, aber diese Bankenkrise, die wird uns noch lange Zeit beschäftigen. Das meint eigentlich, ich habe keine Prognose, aber ich gebe eine Einschätzung. Prophetie im biblischen Sinne, im alttestamentlichen und im neutestamentlichen Sinne ist Wort zur Stunde, ist nicht einfach nur eine Zukunftsvorhersage, sondern ist ein Wort zur Stunde. Der Prophet sagt, was jetzt dran ist. Er gibt es weiter aus innerer Eingebung, nicht aus Lektüre der Heiligen Schrift. Was ich diese ganze Zeit hier mache, hat mit Prophetie gar nichts zu tun. Ich gebe Lehre weiter. Ich lege das Wort Gottes aus. Das ist sehr wichtig. Das brauchen wir. Aber der Prophet hat eine andere Aufgabe. Er spricht etwas hinein in Gottes Volk oder in das Leben von einzelnen Menschen, was man nicht aus dem Schriftverständnis ableiten kann, was direkt vom Himmel kommt. Ein Now Word, ein Wort für jetzt. Und diese Gabe hat ganz viele Ausdrucksformen, darauf kann ich jetzt nicht eingehen, und sie ist für den Leib Christi aller Zeiten bestimmt. Dann ist die Rede von Hirten. Hirten meinen das Amt der Gemeindeleitung, der örtlichen Gemeinde. Das ist ein Gemeinde, ein Ortsgemeindeamt. Und Lehrer, das sind die Ausleger der Bibel, die es schon damals gab, die die Gemeindeunterweisung verantworten. Und schließlich Evangelisten sind das, was wir auch heute unter Evangelisten verstehen, Leute, die das Wort missionarisch weitertragen, dorthin, wo es noch nicht gehört worden ist. Das sind also fünf Dienste, und ich glaube, dass es besser ist, daraus keine Dogmatik zu machen. Im Sinne von, wir brauchen den fünffältigen Dienst. Weil diese Worte wiederum in Parallele stehen zu anderen Worten. Und wir können uns fragen, haben wir in unseren Gemeinden, haben wir in unserer Bewegung diese Dienste, diese Funktionen? Ich denke lieber in Funktionen als in Ämtern. Ich freue mich, dass wir in unserer Hamburger Muttergemeinde so viele prophetisch begabte Leute in der Leitung haben. Ein großer Teil der Ältesten hat die Gabe der Prophetie. Das ist ein großes Geschenk. Ich frage mich, ob wir die Gabe der hirtlichen Leitung haben. Ich glaube, wir haben sie. Ich frage mich, ob wir die Gabe des Evangelisten haben. Wir haben sie. Das ist die Frage, die wir stellen sollten im Blick auf die Gemeinden. Ist das vorhanden, was hier gemeint ist? Nicht so sehr, ob wir eine Etikette haben, du bist jetzt der Prophet und du bist der Evangelist oder so. Wir können das gerne nachher diskutieren. Wozu sind diese Gemeindeämter da? Man könnte in erster Linie auf den Gedanken kommen, sie sind dazu da, um die anderen arbeitslos zu machen, die anderen zu manipulieren, die anderen zu entmündigen. Wir haben das Amt und ihr müsst jetzt mal zuhören. Das ist aber eindeutig nicht gemeint. Deswegen heißt es hier in unserem Text, er gab den einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Wozu? Vers 12. Um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi. Die einen arbeiten also, damit die anderen an die Arbeit kommen. Die einen dienen, damit die anderen in ihren Dienst hineinfinden. Es gibt nicht die eine Kaste, die das geistliche Leben voranbringt, die anderen, die sich hinsetzen und sich füttern lassen. Das ist nicht der Sinn. Deswegen wird das so stark hier betont. Sie sollen die Heiligen, das heißt die Christen, die gewöhnlichen Christen an der Basis, motivieren, instruieren, voranbringen, ihnen helfen, dass sie in ihre Rolle hineinfinden. Das heißt, jeder wird in der Gemeinde gebraucht. Jeder ist ein Mitarbeiter. Das ist ein sehr schönes Bild. Dass es in den Gemeinden, wie wir sie kennen, nicht immer so ist, ist eine ganz andere Frage. Aber sie sind alle berufen. Jeder steht im Dienst, wenn auch an verschiedenen Stellen. Alle Dienste werden benötigt. Wozu werden sie benötigt? Damit der Leib Christi aufgebaut wird. Vers 12b, für den Aufbau des Leibes Christi. Das Wort Aufbau kommt aus der Architektursprache. Das bedeutet, ein Haus wird hochgezogen. Stein auf Stein, Stockwerk auf Stockwerk. Es soll nach oben wachsen, das ist Aufbau. Die Gemeinde ist also nicht nur der Leib Christi, sie ist auch ein Haus, ein heiliges Haus, das immer mehr wachsen soll, immer mehr nach oben wachsen soll. Was ist der Maßstab für das Wachstum? Ich mag immer, wenn Texte davon sprechen, dass der Leib Christi sich quantitativ vergrößert. Ich mag das gerne. Ich lese gerne, wenn irgendwo steht, wir müssen missionarisch tätig sein, wenn das uns als Erwartung und Wunsch nahegebracht wird. Aber hier ist davon nicht die Rede. Hier geht es nicht um quantitatives Wachstum, sondern eindeutig um qualitatives Wachstum. Wachstum nach innen. Welches sind die Maßstäbe für dieses Wachstum? Einmal, die Einheit soll wachsen. Vers 13, so sollen wir alle zur Einheit im Glauben gelangen. War denn nicht die Rede davon, dass die Einheit vorgegeben ist in Jesus? Haben wir da eben was vorhin in der Bibelarbeit falsch gesehen? Nein, es ist beides richtig. Die Einheit ist vorgegeben und die Einheit ist aufgegeben, beides. Sie besteht in Jesus, aber sie muss gelebt werden. Wir haben gesehen, dass immer wieder Hindernisse der Einheit da sind, die im menschlichen, im sündigen Erbe ruhen. Und immer wieder muss die Einheit neu gelebt werden. Sie ist jeden Tag eine neue Aufgabe. Einheit ist kein Luxusartikel, sondern etwas, was zum Ausdruck bringt, dass der Geist Gottes am Werk ist. Ich weiß nicht, welche Erfahrung ihr mit Einheit habt. Ich finde, sie ist etwas ganz, ganz Kostbares. Und sie fordert immer wieder, sich zurückzunehmen, Ansprüche nicht geltend zu machen, zu vergeben, Verständnis aufzubringen, sich an die untere Stelle zu begeben. Sonst wächst Einheit nicht. Und ein Maßstab für dieses qualitative Wachstum ist, dass Einheit unter den Christen in der Gemeinde zunimmt. Ein anderes Ziel ist, die Liebe soll wachsen. Vers 14 und 16 ist davon die Rede. Wir wollen nicht unmündige Kinder sein. Ein verzeihendes Missverständnis. 15 ist nicht 14. Wir wollen uns von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten. Von der Liebe geleitet. Man kann nicht genug lieben. Man kann darin nicht übertreiben. Man kann nicht genug für andere da sein. Gut, es gibt Mütter, die sich verzehren und andere Menschen, die sich für unersetzlich halten. Das gibt's schon. Das ist aber vielleicht eher Ausdruck einer Fehlhaltung als einer gesunden Haltung. Aber wenn Liebe bedeutet, für andere da zu sein, kann man darin nicht übertreiben. Und die Gemeinde Jesu soll eine Liebesgemeinde sein, eine Liebesgemeinschaft sein. Ich finde es schön, wenn man in eine Gemeinde reinkommt und wenn Leute sagen, hier ist aber eine warme Atmosphäre. Dann fühlen sich Leute sofort wohl. Sie fühlen sich wohl, bevor sie ein einziges Wort verstanden haben. Sie fühlen sich wohl, bevor sie mit jemand geredet haben. Sie kommen rein und nehmen das mit den Poren auf. Hier ist Liebe. Während es umgekehrt Gemeinden gibt, da ist es so kühl, dass du auf dem Mittelgang Schlittschuh fahren könntest. Liebe ist eine Kostbarkeit. Liebe heilt, Liebe verbindet. Liebe macht Unterschiede kleiner. Liebe führt zum Wachstum. Liebe schafft Hoffnung. Das ist ein ganz großes Thema. Nicht umsonst hat Paulus im 1. Korintherbrief die Liebe so hymnisch besungen, so nachdrücklich, 1. Korinther 13. Ich will euch einen noch weitergehenden Weg zeigen und dann fängt er an, von der Liebe zu schwärmen. Und bezieht dabei ganz konkrete Dinge ein. Wenn man den Text genau anguckt, merkt man, dass er sich mit verschiedenen Sätzen, 1. Korinther 13, auf Missstände bezieht, die in der Gemeinde geherrscht haben. Liebe ist sehr, sehr entscheidend. Und dann spricht er davon weiter, ich spreche immer noch über Wachstumsziele, spricht er von der Unterscheidungsgabe. Sie sollen im Stand werden, reife Urteile zu fällen. Vers 14. Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen, hin und her getrieben von jedem Widerstreit der Meinung, dem Betrug der Menschen ausgeliefert, der Verschlagenheit, die in die Irre führt. Er spricht hier in einer sehr drastischen Sprache von Irrlehre. Und es ist ganz wichtig, wenn wir von Irrlehre sprechen, dass wir dasselbe meinen. Irrlehre ist nicht, wenn deine Dogmatik 0,02 Millimeter von meiner Dogmatik abweicht. Das ist keine Irrlehre. Irrlehre ist nicht eine Abweichung in dem großen Lehrgebäude, sondern Irrlehre ist ein Verfehlen der Mitte. Alles, was Christus klein macht, ist Irrlehre. Alles, was seine Einzigartigkeit in Frage stellt, ist Irrlehre. Alles, was die Erlösung bestreitet, die wir durch ihn haben, oder die Erlösungsnotwendigkeit, die wir durch ihn haben, ist Irrlehre. Wenn jemand sagt, Jesus ist nicht auferstanden, sondern ist im Gedächtnis seiner Jünger weitergelebt, hat weitergelebt, das ist Irrlehre. Wenn jemand sagt, er ist nicht am Kreuz für uns gestorben, sondern er ist ein Märtyrertod gestorben, das ist Irrlehre. Wenn jemand sagt, er war ein edler Mensch, einer der edelsten, die hier auf der Erde waren, aber ist nicht der Sohn Gottes, das ist eine Irrlehre. Irrlehre ist immer die Infragestellung des ganzen Glaubensfundamentes an einer Stelle. Deswegen muss man so aufpassen, dass man nicht jemand, über den man sich geärgert hat, sagt, das ist ein Irrlehre. Ich habe vorhin gesagt, dass ich finde, dass die charismatische Gemeindeordnung der Normalfall im Neuen Testament ist. Aber ich würde niemals sagen, wer das anders sieht, wer glaubt, die Geistesgaben sind für die Urkirche bestimmt und danach nicht weiter, ist ein Irrlehrer. Ich will sagen, der ist defizitär, aber nicht Irrlehrer. Worte können da auch sehr gefährlich sein. Wir stempeln jemand ab, weil wir einige Dinge bei ihm vermissen, die wir haben, oder weil wir einiges anders sehen, als er es sieht. Irrlehre ist lebensbedrohend. Wer die Irrlehre pflegt, scheidet sich selber vom Heil. Das ist der Punkt. Wenn das Fundament nicht mehr trägt, ist alles andere brüchig. Das ist Irrlehre. Und es gibt eine Kompetenz bei ganz gewöhnlichen Christen, die nicht gebunden ist an eine Lehrgabe. Ganz gewöhnliche Christen sollten imstande sein zu spüren, dass hier oder da Irrlehre vorliegt. Vielleicht können Sie es nicht formulieren, vielleicht sagen Sie einfach, ich spüre, hier ist was nicht in Ordnung. Und dann kommen die Lehrer der Gemeinde oder der Lehrer, wenn es nur einen gibt, und sagt, das ist so und so. Und dann sagen sie, genau das wollte ich sagen, ich konnte es noch nicht ausdrücken. Der gute Theologe sagt das, was die anderen Christen immer schon geglaubt haben, das sie aber nicht ausdrücken konnten. Er sagt nicht etwas Spezielles, was nur er weiß. Er ist in dem Sinne Sprecher des Gottesvolkes. Er sagt manchmal auch Dinge, die nur er weiß. Aber dann ist es kirchengeschichtlich erhoben oder aus einem Spezialstudium der Bibel erwachsen. Aber zunächst mal ist er der Sprecher dessen, was der Geist Gottes in Lehrfragen sagen möchte. Ich erinnere mich, als ich Dorffahrer in Bayern war, in meinen jungen Jahren, sprach ich mit einer Bäuerin und sie hatte einen Sohn, der war etwas schräg in seiner Lebensauffassung. Und da sagte sie, sie hat wahrscheinlich nur eine einfache Volksschule besucht gehabt. Was dazu zu sagen ist, sagte sie, was dazu zu sagen ist, hat Paulus ja schon im Galaterbrief gesagt. Ich fand das so kompetent. Sie hat es gespürt, das ist eine Irrlehre, was ihr Sohn vertritt mit seinen komischen christlichen oder pseudochristlichen Auffassungen. Und so soll das Volk Gottes mündig werden. Es soll so sein, dass sie sagen, ja, was da jetzt geäußert wird, das stimmt nicht mit uns überein. Das kann man so nicht sagen als Christ. Auch wenn man es nicht genau begründen kann. Das ist Urteilsfähigkeit, geistliche, lehrmäßige Urteilsfähigkeit. Irrlehre zu erkennen, Irrlehre zu durchschauen. Also, alle haben ihren Platz, alle sind begnadet, alle sind vom Geist abhängig. Und der Leib Christi wächst in seine Fülle hinein, in seine qualitative Fülle hinein. Er lebt das aus, was in Christus gegeben ist. Er lebt das aus, was wir in Christus empfangen haben, aber noch nicht umgesetzt haben. Darum geht es hier. Er kommt von Christus her und lebt zu Christus hin. Das ist allerdings der beste Beitrag für eine gute missionarische Arbeit. Eine gesunde Gemeinde ist der beste Beitrag für eine missionarische Arbeit, wenn es einfach innen und außen stimmt, vor allen Dingen innen stimmt. Wir können noch so viele Aktionen starten, wenn das Leben der Gemeinde nicht gesund ist, kann sie nicht missionarisch auf die Dauer fruchtbar sein. Das ist nicht eine Frage der Programme und der Konzepte und der Theorien und dessen, was man als Training erlebt. 7 Schritte zu einem missionarischen Leben. Das ist eine Frage der inneren Gesundheit. So glaube ich, dass die Gemeinden, die das umgesetzt haben, was hier Paulus schreibt, durch die Qualität, aus der sie kamen, auch missionarisch ansteckend waren. Denn die Leute suchen das Echte, sie suchen das Liebevolle, sie suchen das Geheimnisvolle, das mit Christus kommt. Sie wollen das haben. Die beste Voraussetzung für eine missionarisch gesunde Gemeinde ist eine missionarisch und geistlich von Jesus her lebende Gemeinde. Und die Leiter, um nochmal auf die Leiter zurückzukommen, sind die Anwälte dieses Prozesses. Sie steuern ihn nicht, aber sie geben Impulse, sie ermöglichen ihn und sie wachen darüber, dass er geschieht. Sie sind Diener der Einheit. Es gibt in der Gemeinde Jesu keine Herrscher und Untergebenen. Es gibt nur Brüder und Schwestern. Es gibt keine Befehlenden und andere sind Befehlsempfänger, sondern es gibt nur die, die unter dem Befehl Jesu Christi stehen. Darauf kommt es an. In diesem Sinne ist charismatische Gemeinde eine Jesus-orientierte Gemeinde, die sein Wesen widerspiegelt und sein Erlösungshandeln dient. Amen. Also ihr wisst schon, was jetzt kommt. Jetzt kommt die Fragestunde. Oder die Ergänzungsstunde. Oder die Stunde für Einwände. Kritische Bemerkungen, Kommentare.